Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Kunsthistoriker und Medientheoretiker Hans Belting hat mit vielen Fachpublikationen für Aufsehen gesorgt. Als Mann des Mittelalters, als Experte für byzantinische Kunst, als Autor zu Hieronymus Bosch bis hin zu den Phänomenen der Moderne. Ja, man könnte sagen, ein Universalgelehrter, der immer auch nach vorn geschaut hat. Heute wurde bekannt, dass der große Bilderklärer Hans Belting am vergangenen Dienstag mit 87 Jahren gestorben ist. Und wir wollen an ihn erinnern mit der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Sigrid Weigel. Beide waren beruflich und freundschaftlich eng verbunden. Nach Professuren in Hamburg, Zürich und Berlin hat Sigrid Weigel das Potsdamer Einstein-Forum geleitet und sie war Direktorin des Zentrums für Literatur- und Kulturforschung in Berlin. Guten Abend, Frau Weigel.
Ja, guten Abend.
Einen lebenslangen, lustvollen Grenzüberschreiter, einen Agent Provocateur, nennt ihn die FAZ in ihrem Nachruf. Was war denn das Provozierende an der Arbeit von Hans Belting?
Also aus meiner Perspektive würde ich sagen, dass er ja ganz früh diesen Schritt entwickelt hat aus der Kunstgeschichte heraus zur Entwicklung der Bildwissenschaft. Also er ist wirklich avant la lettre, ein Bildwissenschaftler, der ähnlich wie Georges Didier Übermann in Frankreich, in Deutschland diesen Schritt ermöglicht hat. Und das Tolle daran ist bei ihm, dass das eben aus der unglaublichen Kenntnis der Geschichte von Bildern, aus der Religionsgeschichte, aus der Kultgeschichte heraus entwickelt ist. Also anders als viele Diskurse, theoretische Diskurse, die eben im rein theoretischen Bereich bleiben, ist das sozusagen quellengesättigt, dieser Schritt bei ihm. Und er hat das ja auch später dann in einem Essay auf den provokanten Begriff gebracht, in seinem Text Das Ende der Kunstgeschichte mit Fragezeichen, dann später nicht mehr mit Fragezeichen. Und da geht es nicht um ein Ende des Faches, sondern es geht um ein Überschreiten des Kunstbegriffes. Also er hat im Grunde genommen daran gesägt, an den Grundlagen der Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft, indem er den Begriff der Kunst aus historischer Perspektive in Frage gestellt hat. Das würde ich denken, war der revolutionäre Schritt. Und er war einfach auch immer offen für Neues. Also alleine dieser Schritt von einer Professur nach Karlsruhe zu gehen, in die eben gegründete Hochschule für Gestaltung, das war schon etwas, was, glaube ich, wenig Kollegen aus der Kunstgeschichte sonst gemacht hätten. Und er hat dort mit den Studierenden Peter Weiß Ästhetik des Widerstands gelesen. Ein Buch, das sich ja sehr stark auch auf Bilder bezieht. Also man sieht einfach, dass er in allen Bereichen, die sich irgendwie mit Bildern beschäftigen, zu Hause waren und daraus dann aber einen roten Faden entwickelt hat, der immer wieder diese Verengung des Blicks aufgebrochen hat.
Ich schlage nochmal den Bogen zu den unterschiedlichen Epochen, mit denen er sich auseinandergesetzt hat. Also sein Opus Magnum Bild und Kult, Jan van Eyck als Erzähler, sein Werk über den Garten der Lüste von Hieronymus Bosch, über Florenz und Bagdad, eine westöstliche Geschichte des Blicks, dazu diverse Texte zu Beckmann, Duchamp, Struth, vielen, vielen anderen. Sie sagen selbst, Quellen gesättigt war das Ganze. Wir haben in dieser Woche schon an den ebenfalls verstorbenen Christoph Stölzel erinnert, auch so ein Universalgelehrter. Ist Hans Belting auch so ein Denker, so ein universal gebildeter Kopf gewesen?
Ich glaube, es gibt eine Kernszene in seiner Forschung. Dem Buch Bild und Kult zur Geschichte des Bildes vor der Kunst ist ja viel vorausgegangen, was also ganz seriöse Mittelalterforschung ist. Und dabei hat er insbesondere diesen Import der Ikonen aus der byzantinischen Kunst nach Westeuropa. Das ist, glaube ich, eine Urszene seiner ganzen Bildwissenschaft, weil er das, was heute als Anfang des Bildes, also des Bildes, wie es die europäische Kunstgeschichte beschreibt, als Tafelbild, auf dem eben eine narrative Szene gezeigt ist, dass er das als eine, sagen wir, Adaption und Veränderung der Ikonen beschrieben hat. Und ich finde ja ein ganz frühes Buch von ihm unheimlich interessant, das Bild und sein Publikum im Mittelalter, Form und Funktion früher Bildtafeln der Passion. Da untersucht er genau diesen Schritt und zeigt, wie das Bild zu einem Gegenüber des Menschen geworden ist in Westeuropa und dann eben auch Gefühls beladen sozusagen. Also die Entwicklung von Empathie gegenüber Figuren, die im Bild dargestellt werden, als neuen wichtigen Schritt gegenüber den Ikonen aus der byzantinischen Kunst. Und das sehe ich so als eine Urszene, die ihn natürlich später dann auch dahin gebracht hat, sich sehr stark auf diese Triade Medium-Körper-Bild zu beziehen.
2013 erschien sein Buch Faces, eine Geschichte des Gesichts. Und dazu hören wir ihn noch mal kurz selbst.
Was ist das Gesicht? Es entzieht sich immer wieder den Bildern. Es entzieht sich dem Zugriff. Es entzieht sich sogar seinem eigenen Träger, der mit dem Gesicht eben altert, der mit dem Gesicht auch ausgeliefert ist. Hans Zischler hat mal sehr schön gesagt, das Gesicht ist der gesellschaftliche Teil von uns, der Körper der Natur.
Das Gesicht, das war ja ein enorm zeitgemäßes Thema. Alle Welt entdeckte gerade das Selfie. War Hans Belting als Kulturwissenschaftler, Frau Weigel, immer so da dran an den gesellschaftlichen Debatten und Veränderungen, vielleicht sogar vorneweg?
Das ist tatsächlich ein Thema, über das wir sehr lange zusammengearbeitet haben. Ich habe ja auch über Gesichter diese Ausstellung gemacht und mehrere Bücher publiziert. Hatte ihn gewonnen als Honorary Member am Zentrum für Literatur- und Kulturforschung. Und er war da Dauergast, muss man sagen. Und Gesicht war so ein Thema, das hat uns sehr stark verbunden. Wir hatten auch eine gemeinsame Tagung. Ganz viele kamen, die über Gesichter arbeiten. Das war tatsächlich ein Thema in dieser Zeit, das, denke ich, schon sehr stark geboren worden ist, auch aus der kritischen Auseinandersetzung mit Social Media und den Selfies und so weiter. Er hatte einen Aufsatztitel Face oder Trace. Das fand ich ganz aufregend, weil diese Spur, wie sozusagen Spuren von Erregung, von Körper, der Schatten des Körpers und die Differenz zu dem, was sich dann auf einem Bild zeigt. Und das ist natürlich beim menschlichen Gesicht und der Geschichte des Porträts eine ganz radikale Fragestellung. Ja. Die Unvereinbarkeit im Grunde genommen zwischen menschlichen Gesichtern und Porträts.
Karlsruhe haben Sie jetzt schon zweimal angesprochen. Er hat da eben das Zentrum für Kunst und Medientechnologie, ZKM, mit gegründet, maßgeblich mit aufgebaut. Unter seinem Einfluss, kann man sagen, wurde das zu einem weltweit anerkannten Innovationslabor. Was würden Sie sagen, war dort sein größter Verdienst?
Ich glaube, dass er überhaupt dahin gegangen ist. Also, dass jemand, der ein solches Ansehen in der Kunstgeschichte hatte, in der Kunstwissenschaft, auch international, bereit war, sich dann auch auf dieses neue Format einzulassen und dort mit seinem ganzen profunden Wissen sich einzulassen auf die neue Medienwissenschaft. Und die Medienwissenschaft da natürlich auch revolutioniert hat, weil sie zum Teil, insbesondere in der angloamerikanischen Version, ja, sagen wir mal, immer so 5 Jahre zurückreichte, aber nicht sehr viel weiter. Und diese historische Fundierung auch dort und die Interdisziplinarität. Also insofern denke ich, er hat da eine ganze Generation geprägt, die später an den Universitäten Bildwissenschaft und Kulturwissenschaft etabliert hat.
Er war dann ja auch einige Jahre in Wien, hat dort das Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften übernommen, die Leitung zwischen 2004 und 2007, unter anderem viel mit Horst Bredekamp gearbeitet. Was hat er da für Spuren hinterlassen?
Also ich weiß von ihm selber, dass das nicht seine glücklichste Zeit war, weil er im Grunde genommen nicht der Mensch war, der jetzt unbedingt Tagungen organisieren wollte oder überhaupt Management betreiben. Ihm hat viel mehr gelegen, und das war das letzte Projekt, an dem er gearbeitet hat, ein Dialog mit Ethnologen, mit Islamwissenschaftlern, mit Byzantinisten und diese Kultur- und religionsvergleichenden Forschungen, die ja nur interdisziplinär funktionieren, das war das, was ihn fasziniert hat und, glaube ich, in den letzten Jahren sehr stark beschäftigt hat.
Entsteht daraus noch eine Publikation?
Also es gibt Aufsätze dazu, zusammen mit einer Forschergruppe in Brünn, der er auch seine Bibliothek überlassen hat. Dort gibt es eine Hans-Belting-Bibliothek. Also er hat seine Bibliothek dorthin gegeben, weil für ihn eben dieser islamwissenschaftliche, ethnologische Kontext eigentlich das war, wo er sich am meisten verstanden fühlte. Und dass sein Buch nicht mehr zustande kommen konnte, das hatte dann eben auch mit seiner Krankheit zum Schluss zu tun.
Hans Belding war für Sie auch ein Freund. Was für einen Menschen verlieren wir, verlieren Sie, Frau Weigel?
Einen ganz offenen. Ich habe ihn intensiv kennengelernt, Ende der 90er und dann die Jahrzehnte danach. Und ich fand immer besonders eindrucksvoll, wie wenig er geprägt war von den üblichen akademischen Netzwerken und wie wenig Rücksicht er darauf auch genommen hat. Und was besonders schön war, war eigentlich die Zeit, als ich im ZFL ein Projekt hatte zu Märtyrerkulturen und dadurch sehr viel Islamwissenschaftler bei uns waren. Und er sofort die Gelegenheit genutzt hat und permanent mit diesen jungen Doktoranden aus der Islamwissenschaft zusammengesessen. Er hatte überhaupt keinen Dünkel gegenüber verschiedenen Hierarchien in der Akademie. Und war eigentlich immer bereit auch, sich einzulassen auf jüngere Leute. Also wenn ihn ein Doktorand oder auch ein Student oder Studentin was gefragt hat, war er immer sofort bereit, sich damit auch intensiv zu beschäftigen. Also diese Offenheit, die hat mich eigentlich am meisten beeindruckt.
Die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Sigrid Weigel erinnerte an den verstorbenen Kollegen und Freund, den Kunsthistoriker und Medientheoretiker, Bildwissenschaftler Hans Belting, ein Mensch, der begeistert und begeistern konnte. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Weigel. Herzlichen
Dank.
Ja,
sehr gerne.
Schönen Abend noch.
Danke.